Vorbereitung für die Predigt einen Text im Lukas-Evangelium im Kapitel 24, Lukas 24 und dort die Verse 18 bis 24, einen Text, der von zwei Jüngern berichtet, die nach Emmaus gingen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, zu Jesus: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen. Sie haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Mal schauen, ob wir diesen sehen können.
Ja. An diesem Wochenende wird Ostern gefeiert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich, ich habe immer mit Ostern eben Ostera, diese Göttin da, und das ist ein heidnisches Fest und so weiter. Das habe ich so ein bisschen im Kopf gehabt und habe mich trotzdem mal hingesetzt und mal geschaut, woher kommt eigentlich dieser Begriff Ostern? Und was bedeutet dieser Begriff Ostern? Und habe dann einfach festgestellt, das sieht ja ganz anders aus. Es ist richtig, man kann mit Eostrae, diese Göttin der Fruchtbarkeit im Frühling, das in Verbindung bringen, der Begriff Ostern, aber Ostern im Grunde genommen auch kann heißen Osten. Oder? Im Englischen heißt es Eastern. Also im Osten, da geht auch so ein bisschen die Sicht, dass die Frauen am Grab Jesu eben, nachdem es leer war, gegen Osten geschaut haben, dort, wo die Sonne aufgeht. Das ist auch da, wo wir Jesus eigentlich erwarten. Also es kann auch Osten heißen. Und wenn ich dann in andere Sprachen noch schaue, dann merke ich vom Wortlaut her, dass wir viel eher Richtung Passa gehen. Das Passafest, welches genau zu der Zeit gefeiert wird. Ja, und dann haben wir die Sache mit den Osterhasen und mit den Ostereiern. Und auch da, es ist so, auch Jesus hat viele Symbole verwendet aus der Natur, ja, um gewisse Dinge aufzuzeigen. Und Jesus ist da nicht alleine, die Heiden machen das genau gleich. Ja. Und man hat einfach gemerkt, man hat beobachtet, dass der Hase unheimlich fruchtbar ist, mit 20 Junge im Jahr, oder? Da ist also wirklich was los. Aber man hat auch festgestellt, dass ein Hase mit offenen Augen schläft. Ja, und das war dann so ein bisschen so das Sinnbild der Auferstehung. Und da sehen wir, da haben die Menschen einfach die Natur beobachtet, auch mit den Eiern. Das war schon ganz früh ein Brauch. Das hat man schon in Ägypten, hat man farbige Eier hat man aufgehängt zu Ehren irgendeiner Göttin, und das geht dann immer weiter durch all diese Kulturen hindurch. Am Anfang, auch im christlichen Bereich, wurden die Ostereier dunkelrot gefärbt, so quasi als Sinnbild auf den Tod Jesu. Das kalte Ei eigentlich da, aber im Ei drin ist das Leben, ja, die Auferstehung quasi. Das wurde da schon ein bisschen angedeutet, kommt noch hinzu, dass man oft diese Eier dann auch mit diesen drei Hasen bemalt hat, wo die Ohren zusammenkommen, und das sieht dann aus eigentlich wie, das wurde dann auf die Dreieinigkeit Gottes hin gedeutet, das Ganze. Aber einfach, dass wir es ein bisschen sehen, das ist das, was ich so festgestellt habe über diesen Begriff Ostern. Ja, was da geschehen ist, wie man das auch angeschaut hat, und wenn das jemand so sehen möchte, ist das in Ordnung und nicht unbedingt jetzt eine Sünde oder dass man jetzt irgendeinen Götzen oder irgendeine Göttin oder Gott anbetet, außer unserem Gott. Aber für mich dieses Jahr ist jetzt relativ ziemlich speziell. Ostern dieses Jahr erlebe ich in einer ganz anderen Art und Weise wie in anderen Jahren. Und vielleicht hat das mit dem zu tun, dass wir diese Woche von einer Familie eingeladen worden sind, das Passa zu feiern. Ja? Und zwar nicht das Passa, wie die Juden es feiern, sondern das Passa, wie sie messianische Juden feiern. Weil die messianischen Juden, die sagen, im Passa sind so viele Symbole, die auf Jesus Christus hinweisen, dass wir genau zur gleichen Zeit, wie die Juden das Passafest feiern, auch zusammenkommen sollen, um dieses Passa zu feiern, um diese Symbole, die sich in Christus erfüllt haben, aufzuzeigen. Ja, das wird dann bei diesem Fest, werden da Texte gebraucht aus dem Neuen Testament, die das eben aufzeigen. Das ist die Erfüllung von dem, was da war. Ja, und jetzt müssen wir in der Zeit ganz besonders für diese Juden beten, die eben dieses Passa feiern und dass sie durch diese Handlung eben erkennen, dass der Messias schon gekommen ist. Das war unheimlich spannend, das zu erleben. Und irgendwie hat man dann auch plötzlich gemerkt, ja, man kommt da zusammen, man denkt darüber nach, über das, was Jesus getan hat, und merkt plötzlich auch, was das bedeutet. Es wurde so vieles vorausgesagt. Auch diese Feste in Israel, die eigentlich auch mit dem Passa zusammenkommen. Unheimlich spannend. Aber das wäre eine Predigt für sich. Ich möchte heute auf etwas anderes eingehen. Letzte Woche habe ich nicht nur dieses Passafest erlebt. Es dauerte 4 Stunden am Abend. Also das geht unheimlich lang mit vielen Symboliken, mit diesen Kräutern, die man da in Salzwasser düngt, mit diesem Brot, das da gegessen wird. Natürlich auch mit einem Festmahl, was man da noch isst, und weiß ich, 4-mal trinkt man noch Traubensaft, also unwahrscheinlich, was da alles gegangen ist. Aber ich bin diese Woche auch von einer Nachbarin angefragt worden: Feiert ihr Ostern? Du hast sicher viel zu tun jetzt. Da habe ich gesagt, ja, ich werde eine Predigt halten und ich werde etwas über Ostern sagen, ich werde etwas über Tod und Auferstehung Jesu sagen, aber das war es dann eigentlich schon. Und so bei meinen, meinen Nachforschungen auch jetzt in Bezug auf Ostern, habe ich dann diese Nachbarin verstanden, wie früher diese Tage auch unter Christen gefeiert wurden. Und das war extrem. Da ist man effektiv am Donnerstagabend ist man zusammengekommen und hat Abendmahl gefeiert. In Gedenken an das, was Jesus eben diese letzten Nacht, als er mit den Jüngern zusammen war, als er verraten wurde, was dort abging. Und da stellt man sich schon ganz auf diese Szene ein, was dort geschehen ist. Am Freitag, am Nachmittag um 3 Uhr, hat man wiederum einen Gottesdienst durchgeführt und hat ganz besonders über das Leiden und Sterben Jesu nachgedacht. Man ist also wirklich da Tag für Tag mitgegangen. Am Sabbat war ein Ruhetag, ein Tag, an dem man auch zusammengekommen ist, ja, um Gott auch Lob und Dank dazu bringen. Und am Sonntag kam man wieder zusammen und da hat man die Auferstehung gefeiert. Jesus ist auferstanden. Und am Montag, das war dann für mich auch eine Frage, was war denn eigentlich am Montag? Am Montag wurde dann eben auch gefeiert, dass Jesus seinen Jüngern erschienen ist. Hey, das waren Feiertage, das sind Festtage, wo man ganz bewusst darüber nachgedacht hat, was Jesus für uns getan hat. Wäre vielleicht mal ein Versuch wert, das einmal durchzuführen, oder? Das ganz bewusst mitzuerleben, was da effektiv gegangen ist in diesen Tagen. Aber wir müssen uns auch fragen, warum auch dieser Weg, warum diesen Weg übers Kreuz? In 1. Korinther Kapitel 13, Vers 13, da steht, nachdem Paulus aufgezeigt hat, was Liebe ist, Paulus ein Bild auch von Gott gezeichnet hat, wie man es kaum in der Bibel sonst an einer Stelle findet, weil Gott ja Liebe ist. Da steht nun aber bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte von ihnen. Um Liebe geht es. Um Liebe geht es auch bei dem, was auf Golgatha für uns geschehen ist. Was immer Gott macht, er macht es durch Liebe. Sein Charakter ist Liebe. In 1. Johannes Kapitel 4, 1. Johannes Kapitel 4 und dort Vers 16, da steht, 1. Johannes 4, Vers 16, wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. Es heißt nicht, Gott hat Liebe, sondern Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen, das ist sein Charakter, das ist sein ganzes Sein, ist Liebe. Genau gleich auch sein Gesetz. Auch das Gesetz offenbart diese Liebe Gottes. Wenn wir nur die 10 Gebote nehmen, dann sehen wir, die ersten 4 Gebote beziehen sich nur auf die Beziehung, auf Gott. Die Liebe, die wir zu Gott haben sollen oder was diese Liebe fördert. Und auf der anderen Seite die Liebe zum Mitmensch. Jesus fasst es zusammen, welches in Bezug auf das höchste Gebot, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Mitmensch. Das ist der Charakter Gottes. Und wir sehen auch diese Liebe Gottes in seiner Schöpfung. Wenn wir hinausgehen und wenn wir diese Schöpfung betrachten, wenn wir auch in die kleinsten Details der Schöpfung hineinschauen, dann werden wir sehen, dass es alles mit Liebe gemacht worden ist. Ja, und schlussendlich sehen wir auch den Sabbat als ein Ausdruck dieser Liebe. Gott vollendet diese Schöpfung. Er vollendet sie. Es heißt nicht, er macht es in 6 Tagen. In 6 Tagen, aber nach 6 Tagen hat er aufgehört zu wirken. Und über den 7. Tag heißt es, er vollendete diese Schöpfung. Warum vollendet er diese Schöpfung? Weil er mit dem zum Ausdruck bringen möchte, was er will, nämlich die Beziehung zu seinen Geschöpfen. Weil er Liebe ist, möchte diese Beziehung zu seinen Geschöpfen leben. Darum kommen wir am Sabbat auch zusammen, um diese Liebe auch auf diese Liebe zu antworten, die Gott uns gegeben hat. Und dann kommt es eben unmittelbar nach der Schöpfung, kommt es zum Sündenfall, es kommt zu einer Trennung und nun wird es natürlich ernst. Jetzt ist die Frage auch, wie kann Gott diese seine Liebe beweisen? Wie kann er dem Universum beweisen, dass er Liebe ist, dass er gerecht ist, dass er barmherzig ist? Wie kann er seinen Geschöpfen beweisen, dass er Liebe ist? Und da schafft Gott, offenbart Gott schon unmittelbar nach dem Sündenfall seinen Erlösungsplan. Den Erlösungsplan, welcher steht in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, wo steht: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier wird schon angedeutet, dass Jesus Christus für uns sterben wird, dass Gott Mensch wird. Interessant ist auch, wo hat das stattgefunden? Wie hieß diese Stätte, auf der Jesus Christus gekreuzigt wurde? Golgatha, oder? Auch noch Schädel, wie heißt er? Schädelstätte, oder? Also dort wird der Schädel vom Widersacher zertreten. Dort auf Golgatha. Der Erlösungsplan ist da. Aber wir wissen, dass durch diesen Sündenfall eine Trennung stattgefunden hat. Das, was vorher war, ist nicht mehr. Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben. Und was macht Gott? Er schafft ein Heiligtum. Er schafft ein Heiligtum und in diesem Heiligtum wird der Weg aufgezeigt, wie die Israeliten wieder in diese Beziehung mit Gott kommen können, durch die Vergebung ihrer Sünden, durch den ganzen Opferdienst. Und alles auch wiederum ein Blick auf das, was Jesus Christus dann als das wahre Lamm eines Tages tun wird. Aber das Wichtigste vom Heiligtum ist, und das wird ganz klar veranschaulicht, dass Gott mitten unter seinem Volk wohnen möchte. Alles, was vorher ist, die ganzen Opferdinge, diese Opferungen, die führen dazu, dass der Mensch wieder Gemeinschaft mit Gott haben kann, dass diese Trennung überwunden werden kann. Aber das Wichtigste ist, Gott möchte unter seinem Volk sein. Und das wird durch das ganze Heiligtum, wird das auch aufgezeigt. Und dann wird Jesus Mensch. Er wurde Mensch. Er erniedrigte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wohnte unter uns. Diente, zeigt uns auf, wie Gott wirklich ist. Und dann sagt Jesus schlussendlich in Johannes 10, Vers 11, klar und deutlich: Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Das ist das Unverständliche, was viele vielleicht auch Mühe damit haben. Aber es ist Gott, der sich selbst dahin gibt, damit wir leben können. Dass diese Kluft, die entstanden ist durch die Sünde, dass die schlussendlich überwunden werden kann. Darum war es nötig, diesen Weg zu gehen, damit ganz klar offenbart wird, dass Gott Liebe ist, dass er gerecht ist. Und dann heißt es in Jesaja Kapitel 53, diese Verheißung, die wir haben, Jesaja Kapitel 53, Vers 4 und 5, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet, wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was für ein Wort! Jesus ist an deiner Stelle diesen Weg gegangen. Und es war ein beschwerlicher Weg von Anfang an. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, und ich möchte euch ermutigen, gut, dieses Jahr ist ein bisschen zu spät, weil wir sind schon am Sabbat, ihr könnt es aber auch nachholen, die Kapitel im Buch Sieg der Liebe zu lesen, wo es genau, da gibt es klare Kapitel auch, den Tod Jesu, dann den Tag im Grab und dann die Auferstehung, das einfach zu lesen. Ich möchte euch ermutigen dazu. Da steht dann auch in Sieg der Liebe, Seite 736, unter dem Untertitel Der Retter stirbt, der Sohn Gottes, unbescholten und makellos, hing am Kreuz. Sein Körper war mit vielen Striemen bedeckt. Die Hände, die er so oft segnend ausgestreckt hatte, waren ans Holz genagelt. Die Füße, die unermüdlich Wege der Liebe gegangen waren, hatte man ans Kreuz geheftet. Das königliche Haupt war von der Dornenkrone verwundet und die bebenden Lippen waren vor Schmerz verzogen. Die von seinem Haupt, seinen Händen und Füßen fallenden Blutstropfen, die Schmerzen, die seinen Körper quälten und die unaussprechliche Seelenqual, als der Vater sein Antlitz vor ihm verbarg, alles, was er ertrug, spricht zu jedem Menschen und sagt, für dich war der Sohn Gottes bereit, jene Schuldenlast zu tragen. Für dich durchbricht er die Macht des Todes und öffnet die Tore zum Paradies. Er, der den wütenden Wellen Einhalt gebot und über schäumenden Wogen schritt, der Teufel erzittern ließ und Krankheiten verbannte, der den Blinden die Augen öffnete und den Toten neues Leben schenkte, opferte sich selbst am Kreuz, weil er dich liebt. Er, der Sündenträger, ertrug den Zorn göttlicher Gerechtigkeit und wurde um deinetwillen zur Sünde gemacht. Jesus Christus hat es für dich getan. Im Grunde genommen hat er dort an dieser Stelle ein paar Siege errungen. Den Sieg über Satan. Es wurde offenbart, dass Satan, dass seine Herrschaft Unrecht war. Dass er den, der sündlos war, Jesus hat nie gesündigt, dass er einen Unschuldigen dort am Kreuz getötet hat. Zweitens wurde ganz klar aufgezeigt, dass Gott die Liebe ist, dass er sein eigenes Leben für uns gegeben hat. Und drittens, dass für uns der Weg wieder geebnet ist, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, versöhnt zu sein mit ihm, Vergebung unserer Sünden zu erhalten. Über Sabbat war Jesus im Grab. Es ist interessant, diese Parallelen zu sehen zwischen dem bei der Schöpfung, wo Gott sagte, so vollendete er. Die Schöpfung wurde vollendet mit dem Sabbat, die Gemeinschaft, die die Menschen quasi mit Gott haben können. Und auch jetzt hier, das letzte Wort Jesu am Kreuz war: Es ist vollbracht, es ist vollendet. Diese Wörter gehören zusammen, gleiche Wurzeln. Und da eben, es ist vollbracht. Und der erste Tag, Jesus ruhte im Grab. Im Buch Sieg der Liebe steht dazu Folgendes, auf Seite 750. Am Anfang nach ihrem Schöpfungswerk hatten der Vater und der Sohn am Sabbat geruht. Als die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet war, freute sich der Schöpfer mit allen himmlischen Wesen bei diesem herrlichen Anblick. Damals sangen alle Morgensterne, die Gottessöhne jubelten vor Freude. Nun ruhte Jesus vom Erlösungswerk aus. Und trotz der Trauer derer, die ihn auf Erden liebten, herrschte Freude im Himmel. In den Augen der himmlischen Wesen erschien die Verheißung der Zukunft wunderbar. Eine wiederhergestellte Schöpfung, eine erlöste Menschheit, die niemals mehr fallen kann, weil sie die Sünde überwunden hat. So sahen Gott und die Engel das Endergebnis des von Christus vollendeten Werkes. Mit dieser Freude ist der Tag, an dem Jesus im Grab ruhte, für immer verbunden, denn seine Werke sind vollkommen. Und alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Auch zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat, wird der Schöpfungssabbat, der Tag, an dem Jesus in Josefs Grab ruhte, noch immer ein Tag der Ruhe und Freude sein. Himmel und Erde werden vereint Gott loben, wenn sich die Völker der Erlösten einen Sabbat nach dem anderen in freudiger Anbetung vor Gott und dem Lamm beugen werden. Und dann am Ostersonntag die Auferstehung. Was für ein Ereignis. Versucht euch einmal in die Jünger oder in die Frauen hineinzuversetzen, die dort am Morgen früh zum Grab gingen. Versucht euch einmal in diese römischen Soldaten hineinzuversetzen, die da mit angesehen haben, wie Jesus aus dem Grab herausgekommen ist. Auf Seite 761 steht: Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben. Ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab. Bekleidet mit der Rüstung Gottes hatte dieser Engel die himmlischen Höfe verlassen. Die hellen Strahlen der Herrlichkeit Gottes gingen vor ihm her und erleuchteten seinen Weg. Seine Gestalt leuchtete wie der Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Ihr Priester und Obersten, wo blieb die Macht eurer Wachen? Tapfere Soldaten, die sich nie vor menschlicher Macht gefürchtet hatten, waren jetzt plötzlich ohne Schwert und Lanze zu Gefangenen gemacht worden. Das Angesicht, in das sie blickten, war nicht das Gesicht eines sterblichen Kriegers. Sie schauten in das Angesicht des Mächtigsten im Heer des Herrn. Dieser Himmelsbote war kein anderer als der, der Luzifers einzige Stellung eingenommen hatte. Es war derselbe Engel, der über den Hügeln von Bethlehem die Geburt von Christus verkündet hatte. Also in diesem Sinne Gabriel. Die Erde erzitterte, als er herannahte. Die Scharen der Finsternis flohen. Als er den Stein wegwälzte, schien es, als würde sich der Himmel zur Erde neigen. Die Soldaten sahen, wie er den Stein wie einen Kiesel zur Seite schob, hörten, wie er mit lauter Stimme rief: Du Sohn Gottes, komm heraus, dein Vater ruft dich. Nun sahen sie Jesus aus dem Grab hervorkommen und hörten, wie er über dem leeren Grab ausrief: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Als er in Majestät und Herrlichkeit erschien, verneigte sich die Engelschar in Anbetung vor dem Erlöser und begrüßte ihn mit Lobliedern. Ein Erdbeben kennzeichnet die Stunde, als Christus sein Leben hingab. Und ein weiteres Beben bezeugte den Augenblick, als er es triumphierend wieder aufnahm. Er, der den Tod und das Grab überwunden hatte, kam im Schritt eines Siegers aus dem Grab hervor. Dabei bebte die Erde, Blitze zuckten und der Donner rollte. Was für ein Ereignis! Genau dieses Ereignis wird wieder geschehen, wenn in Herrlichkeit und Macht wiederkommen wird. Das ist diese frohe Botschaft, die wir haben, diese Hoffnung, die wir haben. Durch das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, und nicht nur, dass er für uns gestorben ist, sondern dass er auch auferstanden ist, das ist das, was uns trägt. Das ist das, was unserem Leben Sinn macht. Das ist das, worüber wir uns tagtäglich freuen dürfen, worüber wir Gott auch Gott loben dürfen. Und wir haben ein Ziel. Jesus Christus kommt bald in Herrlichkeit wieder. Und dass wir uns dann freuen können, wenn wir in das Angesicht unseres Erlösers schauen dürfen, der das alles für uns gemacht hat, aus Liebe. Wir haben heute über Entscheidungen gesprochen in der Sabbatschule. Ich wünsche mir, dass wir alle diese Entscheidung treffen. Herr, dir möchte ich nachfolgen. In dir möchte ich sein, mit dir möchte ich verbunden bleiben, Tag und Nacht, weil ich sehe, was für ein wunderbarer Gott du bist. Amen.